Ja, und schönen guten Morgen. Mein Thema lautet heute, warum ich ein Christ bin. Argumente für den Glauben. Und in der Tat ist es ein Stück weit auch ein persönliches Thema. Und jeder hat vielleicht auch so seine eigenen Gründe, auch warum er Christ ist. Den Titel, den ich heute gewählt habe, ist eigentlich nicht etwas, was ich selber erfunden habe, sondern ich habe eigentlich einen sehr bekannten Titel genommen, und es gibt einige Bücher mit diesem gleichen Titel oder mit einem ähnlichen Titel. Ein sehr bekanntes Buch ist das Buch von Bertrand Russell, Warum ich kein Christ bin. Also hier schreibt ein Atheist, warum er kein Christ ist. Und C.S. Lewis, auch er schreibt über dieses ganz grundlegende Thema, Pardon, ich bin Christ. Und auch dieses Buch ist eines der einflussreichsten Bücher, zumindest auch in der christlichen Welt, des 20. Jahrhunderts. Also wer sich noch weiter mit diesem Thema beschäftigen möchte, es gibt also hier zahlreiche Literatur auch zu diesem Thema. Ja, es mag viele Gründe geben, warum man Christ ist. Und auch mir würden sehr viele Gründe einfallen. Für heute habe ich 3 ausgewählt. 3, die mir auch persönlich auch besonders viel bedeuten. Und ich möchte auch auf Argumente eingehen von Menschen, die nicht an Gott glauben, die sagen, ich bin kein Christ. Ich möchte auf diese Argumente eingehen und meine Stellungnahme auch dazu abgeben. Der erste Punkt, warum ich ein Christ bin, ist der christliche Lebenssinn. Für einen Atheisten gibt es nur die physikalische Welt, die materielle Welt. Darüber hinaus gibt es nichts. Das heißt, alles ist wissenschaftlich und physikalisch erklärbar. Gott existiert nicht. Neben Atheisten gibt es auch Agnostiker. Wer weiß denn, was ein Agnostiker ist? Bitteschön. Genau. Genau. Man weiß es nicht, ob es Gott gibt. Agnosis. Gnosis, die Erkenntnis. A, ohne Erkenntnis. Wir wissen es nicht. Ja, ich kenne auch Menschen, die bezeichnen sich als Agnostiker. Also alles gemäß also des Atheismus ist mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten erklärbar. Es gibt keine übernatürliche Welt. Es gibt auch keinen Gott in dieser Welt des Atheismus. In dieser reinen materiellen Welt gibt es kein Gut oder Böse. Also ob jetzt eine Materie hier so ein Pult ist aus Holz oder sowas wie hier so ein Mensch oder so ein Beamer an der Wand, es ist alles Materie. Genau, es gibt eigentlich bei den Atheisten keinen Unterschied. Genau. Philipp, du bist wieder heute gut drauf. Sehr gut. Also die nächste Generation sitzt schon hier, die hier vorne steht. Ja, was ist die Konsequenz des christlichen Glaubens? Und warum hat mich das persönlich nicht überzeugt in meinem Leben? Und ich weiß noch ganz genau, als junger Kerl auch mal zur Bundeswehr eingezogen, und da hatte ich mir so die Frage gestellt, wie wird dein Leben? Wie wird es einmal ausschauen? Und wenn es so ausschaut wie bei vielen anderen, wirst du vielleicht mal heiraten, du wirst einen Beruf ergreifen, irgendwann ist der Beruf vorbei und irgendwann ist das Leben vorbei. Ja? Und was bleibt dann noch vom Leben, Philipp? Ja, da kannst du mal ganz tief nachdenken, was das heißt. Wenn das ganze Leben nur zerrinnt, das war mir zu wenig. Das kann nicht sein, dass das das Leben ist. Man muss ja irgendwo in einem Leben einen Antrieb haben. Wofür lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? So, und es kann im Atheismus keinen wirklichen Sinn geben. Man behauptet zwar, es gibt auch noch Sinn und Atheisten suchen sich auch einen Sinn im Leben, aber letztendlich kann es keinen Sinn geben. Wenn man den Atheismus zu Ende denkt, die wenigsten Atheisten machen das und das ist wahrscheinlich gut so, den Atheismus zu Ende gedacht, ist die völlige Sinnlosigkeit. Genau. Ob jetzt so ein paar Atome ein Pult bilden oder einen Menschen bilden oder irgendwie zerfallen oder sonst was, ist aus der Materie heraus völlig egal. Siehst du? Völlig egal. Das heißt, die materielle Welt und der Atheismus, er behauptet, es gibt also nur die Physik und darüber hinaus gibt es nichts. So, wie könnte man jetzt dieses Argument entkräften? Das ist eigentlich relativ einfach. Und ich habe ja auch so ein bisschen mit Mathematik zu tun. Und wenn jemand so eine Behauptung aufstellt, es gibt nur die materielle Welt, wie kann man so etwas widerlegen? Mit nur einer einzigen Sache, die dem entgegenspricht, fällt die ganze Theorie zusammen. Das nennt man einen Widerspruchsbeweis. Also wenn ich mich aus dem Fenster lehne und sage, es gibt nur materielle Welt, ein einziger Gegenbeweis würde diese ganze Theorie zunichte machen. Ja, was wären jetzt solche Beweise für mich? Zum einen ist es der Mensch. Jeder von euch, der heute hier sitzt, jeder Einzelne, ist für mich ein Beweis, ein Gegenbeweis des Atheismus. Und selbst wenn du nicht an Gott glaubst, du bist ein Geschöpf Gottes. Und du bist so viel mehr wert als alle Materie, leblose Materie, die es gibt. Es ist so offensichtlich, dass der Mensch in dieser Welt, dass rein von dem, was man wahrnimmt, das beherrschende Wesen ist auf diesem Erdball. Das ist so offensichtlich. Auch der Jakobus in der Bibel, er schreibt einmal, der Mensch hat sich alles untertan gemacht. Es ist nicht so, wie die atheistische Evolutionstheorie sagt, es gibt so graduelle Unterschiede vom Tier zum Menschen. Nein, es gibt die Tiere und dann ein ganz großer Schritt und dann kommt der Mensch. Der Mensch ist allem, was hier lebt, um Dimensionen überlegen. Da brauche ich nur die Augen aufmachen. Ich habe sogar mal einen Artikel gelesen von einem Evolutionisten, der hat gesagt, ja, ich glaube an die Evolutionstheorie, aber eins verstehe ich nicht, die Überlegenheit des Menschen. Der war ehrlich. Leider ist der Mensch in zwei Richtungen überlegen, sowohl im Guten als auch im Bösen. Das muss man auch sagen. Da mache ich die Augen nicht zu davor. Ja, was würde noch widersprechen dem, was gesagt wurde? Ich darf mal hier die Bibel hier nehmen. Die Bibel ist für mich auch so ein Wunderwerk. Das habe ich irgendwann in meinem Leben so entdeckt, das war mir nicht immer klar gewesen. Und die Bibel enthält sehr viele Vorhersagen, Vorhersagen in die Zukunft. Wir nennen es auch Prophetie. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, das zu überprüfen. Da wurden Aussagen in der Vergangenheit gemacht, die viele, viele Jahre später eingetreten sind. Mit Materie, mit Atheismus kannst du das nicht erklären. Das kannst du nur erklären mit einer übernatürlichen Welt. Mit einem Schöpfergott, der alles in Händen hält. Darf ich eine Prophetie mal herausgreifen? Wir hatten sie vor kurzem auch hier in der Bibelstunde oder in dieser Sonntagsstunde. Da heißt es einmal im Psalm, auf Jesus Christus bezogen, und zwar 1000 Jahre vorher. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Der Prophet, der das gesagt hat, der hat das nie erlebt. In dieser Sinn, so haben wir das auch gehört. Das heißt, diese Kreuzigung, Hände und Füße durchgraben, das war zur Zeit Davids noch gar nicht bekannt. Sowas gab es noch gar nicht. Der hat also etwas niedergeschrieben, was völlig seinen Horizont übersteigt. Und dieses ist eben eingetreten am Kreuz von Golgatha, wo der Herr Jesus für uns gestorben ist. Und da gibt es nicht nur eine Vorhersage, da gibt es viele Vorhersagen. Und wer wirklich offen ist und das überprüfen möchte, kann das überprüfen. War das so gesagt? Wie ist das eingetreten? Eindeutig. Ja, warum ich ein Christ bin, das ist wegen dem christlichen Lebenssinn. Ich möchte die Bibel einmal aufschlagen im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ja, ist jetzt das Christentum nur so ein frommer Wunsch? Ja, es wäre schön, ja, wenn es einen Sinn gäbe. Es wäre schön, wenn es einen Gott gäbe. Und der Herr erstellt sogar seinen 12 Aposteln frei, was sie tun sollen. Wollt ihr auch weggehen? Viele sind weggegangen. Vielen war das zu heftig mit dem Christentum. Ihr habt die Wahl. Und da ist es dieser Simon Petrus, der gesagt hat, wohin sollten wir gehen? Es gibt keine Alternative. zum Christentum. Wir haben dir geglaubt, wir haben dir vertraut. Und wir haben nicht nur geglaubt, sondern wir haben erkannt. Wir wissen sogar, so könnte man auch übersetzen. Wir wissen, dass du der Heilige Gottes bist. Ja, welche Formen von Atheismus gibt es? Es gibt in der Bibel gibt es zwei Formen von Atheismus. Da gibt es die einen Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Das heißt, sie bekennen das so. Und dann gibt es eine andere Form von Atheismus, die ist noch weiter verbreitet. Welche ist die? Tja, das ist eine ganz besondere Form. Darüber unterrichtet uns der Apostel Paulus. Er sagt einmal, auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, in welcher ihr einst wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt. Das heißt, es gibt einen Atheismus, der Menschen bezeichnet, die ohne Gott sind. Einst waren wir ohne Gott in dieser Welt. Das heißt, jeder Mensch beginnt als Atheist. Auch wenn er christlich erzogen wird, beginnt er als Atheist. Paulus, er wurde im Glauben erzogen, dass es Gott existiert, das war überhaupt keine Frage. Und trotzdem sagt er, ich war ohne Gott. Ich bin katholisch aufgewachsen. Mir wurde das und jenes berichtet und unterrichtet. Und ich war ohne Gott in dieser Welt. Das heißt, der christliche Glaube ist kein Automatismus, wo man hineingeboren wird. Der christliche Glaube ist etwas, wofür man sich auch entscheidet. Wollt ihr auch weggehen? Was wollt ihr tun? Was wollen wir tun in unserem Leben? Man kann hier in diese Gemeinde hineingeboren werden. Man kann Kind gläubiger Eltern sein. Ich muss mich aber selber entscheiden. Ich muss mich für Jesus entscheiden. Das ist doch diese entscheidende Frage in unserem Leben. Ja, warum ich ein Christ bin, Punkt 1, der christliche Lebenssinn. Das macht für mich allein Sinn im Leben. Punkt 2, warum ich ein Christ bin, das sind die christlichen Werte. Die Konsequenz des Atheismus ist nicht nur die Sinnlosigkeit, sondern es gibt auch kein Gut und Böse. Materie ist, wie sie ist, ob das ein Molekül ist, Sauerstoff oder Wasserstoff oder so rum, es gibt keine Wertigkeit da drin, im Atheismus. Natürlich, die Atheisten leben das nicht konsequent, zum Glück ist es so. Aber zu Ende gedacht, gibt es hier keine Wertigkeit. Ja, lasst mich ein Beispiel geben. Nehmen wir an, wir sind im Straßenverkehr. Wir fahren also eine Straße entlang. Am Rand sehen wir eine Geschwindigkeitstafel 60 Stundenkilometer. Und weil alles so schön fährt mit 90 Stundenkilometer, fahre ich also Ja, je nachdem. Fahre ich die 60 oder fahre ich die 90 schön mit dem Verkehr und mit allen anderen? Wenn ich das mal vergleichen möchte, der Atheismus ist derjenige, der sich nicht nach absoluten Werten richtet, sondern nach relativen Werten. Weil alle anderen oder die Mehrheit das so tut, ist es richtig und deswegen mache ich das auch so. Letztendlich ist es, was ist die Richtschnur meines Lebens? Ist immer das gut, was gerade die Mehrheit denkt? Oder gibt es absolute Werte, die immer gültig sind? Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Übrigens, die Bibel hat uns hier keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgegeben in der Bibel. Darüber sagt sie nichts aus. Aber sie sagt eines aus dazu: Seid der Obrigkeit untertan. Das heißt, auch als Christ bin ich den obrigkeitlichen Gewalten unterworfen. Es darf nicht also hier einfach meine eigene Gerechtigkeit aufrichten. Also ich bin hier indirekt sozusagen unterworfen. Jetzt gibt es aber Dinge, die Gott noch viel wichtiger sind. Und ich möchte da ein paar Worte des Herrn Jesus wieder vorlesen und mal so absolute Kriterien oder Werte der Bibel uns vergegenwärtigen. Ich schlage auch in Matthäus Evangelium Kapitel 15, Vers 18. Da sagt der Herr Jesus: Was aber aus dem Munde ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, verunreinigt den Menschen nicht. Ja, der Herr war gerade in einem Konfliktgespräch mit den Pharisäern. Die Pharisäer, die hatten auch so ihre eigenen Regeln aufgestellt. Das heißt, es gibt so rituelle Waschungen und wenn du diese Waschungen nicht durchführst, dann bist du unrein. Jetzt sagt der Herr: Na Moment mal, vor Gott ist die Sache etwas anders. Und das ist, was wir jetzt hier lesen, christliche Ethik. Das heißt, Ethik ist die Lehre von Gut und Böse. Und ich kenne keine Ethik in dieser Welt, die wirklich höher wäre als die christliche Ethik. Warum? Und was ist der ganz entscheidende Unterschied? Die christliche Ethik fängt nicht an bei Mord oder bei Handlungen. Sie fängt nicht an bei den Worten, die wir sagen, sondern die Ethik des Christus, sie fängt in unseren Gedanken an. Wahnsinn. Das heißt, Gott sieht jede Regung unserer Gedanken. Das ist die Lehre des Christus. Und das ist die Wurzel, an der wir alle leiden, Atheisten und Christen. Da nimmt uns die Bibel alle in Pflicht. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Ja, ganz vorne haben wir also, und das Beispiel darf ich mal herausgreifen, auch mit zwei Worten, Ehebruch und Hurerei. Sexuelle Unreinheit. Christus sagt, das kommt aus unseren Herzen hervor. Das ist nicht die Frage, ob es hervorkommt. Nein, es kommt hervor. Wir sind daran schuldig. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir ehrlich gesagt hat, nee, ich bin nicht daran schuldig. Hat mir noch keiner gesagt. Wir sind also schuldig. So, und die Bibel verteufelt jetzt Sexualität nicht. Die Bibel sagt vielmehr, das ist eine Erfindung Gottes. Das hat Gott geschaffen, Mann und Frau. Aber diese ganze Verbindung zwischen Mann und Frau, es entgleitet uns mehr und mehr, auch in unserer Gesellschaft. Seit letztem Jahr haben wir die Ehe für alle. Heute muss ich schon dazu sagen, Ehe von Mann und Frau. Hätte ich das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich das nicht sagen müssen. Gott hat die Ehe gestiftet. Heute, im Jahr 2018, muss ich sagen, Gott hat die Ehe von Mann und Frau gestiftet. Vor 20 Jahren war das klar. Jetzt ist es nicht mehr klar. Und ich habe so manche Formulierung von Politikern noch in Erinnerung, vom letzten Jahr. Wie sie das begründet haben, dass sie jetzt dafür dieses Gesetz eingeführt haben. Wir haben jetzt eine andere Lebenswirklichkeit. Wir haben eine andere Lebenswirklichkeit. Das heißt, heute ist die Wahrheit eine andere, als sie vor 20 Jahren war. Das ist das Beispiel mit dem Autoverkehr. Es gibt keine absoluten Regeln. So wie die Gesellschaft gerade meint, es ist gut oder richtig, das ist richtig. Das ist die Ethik heutiger Tage. Und das unterscheidet die Ethik des Atheismus und des Christentums. Auch in christlichen Kreisen wird hier immer mehr abgeschwächt. Früher hieß es noch, bei einer Eheschluss von Mann und Frau, bis dass der Tod euch scheidet. Heute lässt man das schon mal ganz geschickt weg, um sich dann doch noch so ein paar Hintertüren offen zu lassen. Naja, wenn es doch nicht so klappt und so weiter, wer weiß, und dann lassen wir uns das nochmal offen. Von der Bibel ist da überhaupt keine Offenheit. Es ist die lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Ich komme nochmal zurück auf den Bertrand Russell, der Atheist. Und was er insbesondere kritisiert hat an der christlichen Ethik, was glaubt ihr, was das war? Das war die Sexualethik. Die war ihm absolut ein Dorn im Auge. Und dann habe ich nachgelesen in seiner Biografie. Und genau das habe ich erwartet. 4-mal verheiratet, 10 Affären gehabt, so sah sein Leben aus. Also er hat im Eigentlichen dann argumentiert, dass die christliche Sexualethik gegen die Natur des Menschen ist. Was hat also dieser Russell gemacht? Er hat seine Sünde als das Normale bezeichnet und sich damit so einen Freifahrtschein für sein Leben zurechtgelegt. Das war ihm ein absoluter Dorn im Auge. Tja, dass seine Philosophie da nicht funktioniert hat. Dass eine Beziehung nach der anderen gescheitert ist. Ja, offenbar, so überzeugend klingt sein Leben für mich nicht. Das ist offenbar nicht das Leben, was mich überzeugt hätte. Die christlichen Werte, das ist, warum ich ein Christ bin. Sie sind über alles erhaben. Sind absolute Maßstäbe Gottes. Und sie sind gut und sie sind wertvoll. Was Gott sich da ausgedacht hat, ist das Beste, was man sich ausdenken kann. Und jetzt komme ich zu einem letzten Punkt. Warum ich ein Christ bin, das ist die christliche Gnade. Ich schlage dazu auf im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Da heißt es im Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Und als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals. Die christliche Gnade. Mich hat diese Geschichte des verlorenen Sohnes sehr bewegt in meinem Leben. Dieser Sohn, der dem Vater gesagt hat, Vater, raus mit den Moneten, gib mir mein Erbe. Und er macht sich auf, er genießt sein Leben, auch Unmoral und dies und jenes in seinem Leben. Ein Leben, das er vergeigt hat. Und in ganz tiefer Not kehrt er um. Und der Herr Jesus Christus, er zeigt uns hier die Liebe Gottes. Und als ich das so gelesen habe, so mit Anfang 20, von der Bibel kaum eine Ahnung, da wusste ich, das bin ich. Ich habe zwar nie ein Erbe von meinen Eltern verlangt, dass sie mir auszahlen sollten. Ich war eigentlich immer ein Sparer gewesen, also das war überhaupt nicht mein Thema. Und doch wusste ich, Mensch, meine Schuld und von Gottes Ethik, ja, da bin ich ja so weit davon weg. Von Gottes Ethik, die in den Gedanken anfängt. Ja, da brauche ich ja gar nicht antreten hier. Da bin ich ja hoffnungslos verloren. Aber dass der so angenommen worden ist, dieser verlorene Sohn, dass diese Liebe Gottes so groß ist, das war für mich das Überwältigende. Was hat der Sohn getan? Der Sohn hat in seinem Leben umgedacht. Irgendwann hat er mal geschnallt, Moment mal, also irgendwas läuft in meinem Leben schief. Vater, ich habe gesündigt. Das über die Lippen zu bringen. Ich bin der Sünder. Brauche gar nicht auf den anderen schauen und auf den Atheisten schauen und dorthin schauen. Ich brauche gar nicht woanders hinschauen. Nur auf mich. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Was hat er gemacht? Er hat sich gedemütigt. Darf ich nochmal den Atheisten Russell zitieren? Wenn man hört, wie sich Menschen in der Kirche erniedrigen und sich als elende Sünder und so weiter bezeichnen, so erscheint das verächtlich eines Menschen mit Selbstachtung nicht würdig. Russell hat in seiner Sünde gelebt und er hat nie Buße getan über seine Sünde. Dass er sich vor diesem lebendigen und heiligen Gott einmal beugen würde, das hat er nicht gemacht. Und als ich in die ersten Bibelstunden ging und da haben Menschen erzählt, wie sie sich zu Hause hinknien vor Gott. Das hat mich so bewegt, dass sich Menschen demütigen vor dem lebendigen Gott. Das war mir erstmal fremd in meinem Leben, außer in der Kirche. Aber dass Menschen das mit voller Überzeugung tun. Ja, ich bin ein Christ nicht deswegen, weil ich es von Anfang an war, überhaupt nicht, sondern weil ich mich auch gebeugt habe. Ich habe dieses Bekenntnis, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Das habe ich auch gesagt. Ich habe es auf Knien gesagt. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Habt ihr das schon getan? Habt ihr euch schon gedemütigt? Habt ihr die christliche Gnade auch schon angenommen? Diese Frage muss sich jeder selber stellen. Und mit dieser Frage möchte ich auch jeden dann auch einfach auch mitgeben auf sein Leben. Soweit für heute.